Und es spielt sich auch nicht mehr ab, die Diskussion Brücke oder Tunnel, weil wir ganz einfach nicht mehr die Zeit haben, um einen Tunnel bauen zu können.
Live-Radio. Live-Radio Spezial. Der Podcast.
Es bleiben weiter spannende Zeiten bei uns in Tirol. Es gibt viele, viele Themen, viele offene Fragen, viele Herausforderungen, man könnte auch sagen Probleme. Und wir haben heute hohen Besuch bei uns im Live-Radio-Studio, um das alles ein wenig einmal zu besprechen, ein bisschen auch vielleicht uns im Detail anzuschauen. Herzlich willkommen, Landeshauptmann Toni Matle. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und auch von meiner Seite einen schönen guten Tag und grüß Gott.
Thema Strompreis. Auch zuletzt war es wieder ein großes Thema. Die TIVAG plant, die Preise zu erhöhen. Die AK hat da doch was dagegen. Es ist nach wie vor so ein bisschen, sagen wir mal, Hickhack. Können Sie uns jetzt sagen, wie viel bezahlen wir denn dann im Sommer wirklich für den Strom?
Ja, wenn man ein bisschen zurückschaut, dann würde man sich wünschen, dass in der ganzen Energiediskussion und in der Teuerungsdiskussion mit mehr Gelassenheit gearbeitet worden ist, weil jede und abrupte Schritte haben immer wieder zum Befeuern auch der verschiedenen Preise beigetragen. Wir in Tirol sind zumindest, was die elektrische Energie betrifft, von TIVAG und von IKB bisher ausgesprochen gut durch die Situation gekommen. Es hat ja und es gibt bis zum 1.7. keine Strompreiserhöhung. Der Arbeitspreis, von dem er immer spricht, der wird bei die 8 Cent bleiben bis dahin, bedeutet, dass am Ende an der Stromrechnung pro Kilowattstunde 18, irgendwas als Kilowattstundenpreis ausgewiesen wird. Alle anderen Stromversorger in Österreich haben bereits mit Beginn des letzten dieses Jahres beziehungsweise mit Dezember Strompreiserhöhungen durchgeführt, weil die Gestehungskosten für die Energie durch das Gas so teuer war, viel höher geworden sind. Die Strompreise des Bundes hat der Bund dann sozusagen dagegen gestellt, sodass der Strompreis für die Österreicherinnen und Österreicher in Summe günstig bleibt. Dieses Instrument wird ab dem 1. Juli auch in Tirol bei TIVAG und IKB-Kunden zur Anwendung kommen. Die Strompreisbremse federt das Wesentliche der Erhöhung ab. Vielleicht, wenn ich es in Worte fassen darf, wenn man bisher 18 Cent pro Kilowattstunde von Arbeitspreis, Steuern und Abgaben und Netzgebühren bezahlt hat, so ist der TIVAG-Preis dann in etwa bei die 32 Cent. Die Strompreisbremse wirkt dagegen, das sind dann 23 Cent und es wird in etwa pro Monat für einen Standardhaushalt in Tirol um die 10 Euro teurer werden.
Ist dieser Preis jetzt schon mit diesen ganzen Diskussionen, die aktuell noch laufen rund um den Strompreis, ist dieser Preis fix? Ist es in Stein gemeißelt, ab 1. Juli gilt dieser Preis?
In energiepolitisch so volatilen Zeiten würde mit der Definition in Stein gemeißelt eher vorsichtig sein, weil bereits bei einer ersten Ankündigung der TIVAG, dass man den Strompreis, also den Arbeitspreis alleine auf 28 Cent erhöht, da habe ich mich dann durchaus auch stark dagegen gewehrt, auch als Eigentümervertreter, weil man ja gesehen hat, wie die Strompreisentwicklung am Markt ist. Da ist jetzt eine wesentlich bessere Situation entstanden. Jetzt ist der Arbeitspreis, und das ist die Differenzierung zum Gesamtpreis auf 18,9 Cent. Das ist dieser zweitbeste Preis in Österreich. Vorarlberg hat 18,7. Und jetzt gehe ich davon aus, dass diese Verträge mit diesem Preis abgeschlossen werden. Allerdings, das ist mir ganz wichtig auch zu betonen, es ist auch ganz klar vom Eigentümervertreter mit der TIVAG besprochen, dass es, wenn der Strom nach unten geht, auch zu einer weiteren Stromanpassung nach unten kommen wird. Allerdings Strompreiserhöhungen werden bis Ende 2024 zu keiner Strompreissteigerung dann mehr beitragen.
Die von Ihnen angesprochenen 18,9 Cent, muss man jetzt aber auch noch mit dazu sagen, sind ja quasi, da ist so ein Bonusangebot mit dabei, wenn ich schnell auf diesen Vertrag mit umsteige. Sie sagen jetzt selber, in Stein gemeißelt beim Preis, will man in diesen volatilen Zeiten in Stein gemeißelt, ist da nichts. Ich fühle mich da ein wenig unter Druck gesetzt. Ich muss schnell wechseln, sonst bekomme ich diesen Bonus nicht. Ich lese da im Schreiben dann von der TIVAG auch, jeder Kunde, jede Kundin wird von uns weiterhin versorgt. Es werden keine Kündigungen erfolgen. Da werde ich dann selber schon einmal das erste Mal ein bisschen nervös, dass ich dann auf einmal im Dunkeln da sitze und lese dann zum Schluss noch über die Tiroler Tageszeitung. Und wer diesen Vertrag nicht unterschreibt, der bleibt halt dann in juristisch unsicheren Verträgen. Da bin ich dann zugegebenermaßen ein wenig nervös und ich glaube viele andere auch. Warum ist da so viel Emotion, so viel subtiler Druck aufgebaut von Seiten der TIVAG?
Diese Emotionen und diese Unsicherheiten kommen daher, weil im Paragraphen 80 des LWOG-Gesetzes dies nicht ganz klar und deutlich definiert ist, wie ein Strompreis auch sich zusammensetzt. Wir wissen alle diese Urteile vom Handelsgericht in Wien und es gibt auch von Professor Schopper für die Arbeiterkammer in Tirol hier ein entsprechendes Gutachten. In diesem Gutachten wird auch eine abstrakte Transparenz auch in der Kostengestehung gefordert. Die TIVAG hat zuerst einmal im Sinne auch von Rechtssicherheit nachgedacht, ob man nicht Änderungskündigungen vertraglich an die Kunden versenden möchte. Das habe ich dann gesagt, das geht definitiv nicht, weil kündigen würde vielleicht dann bedeuten, dass man ohne Strom da sitzt. Deshalb die neue Regelung, es gibt überhaupt keine Kündigungen. Der Kunde hat die Möglichkeit, wie es bei Mobilfunkverträgen auch ist, wenn man einen neuen Vertrag abschließt, hat man in der Regel dann auch einen besseren Tarif. Den TIVAG und IKB-Kunden wird ein ähnliches Modell angeboten. Das eine Modell, wenn man lieber im alten Vertrag bleiben möchte, bedeutet 20,9 Cent Energiekosten, im neuen Vertrag bedeutet 18,9 Cent. Der zeitliche Faktor, so wie ich das in meinen Gesprächen wahrgenommen habe, ist nicht das entscheidende Kriterium. Die Kundinnen und Kunden haben auch ausreichend Zeit, sich die Dinge anzuschauen, die Dinge auch zu prüfen. Das ist mir wichtig, weil es soll auch Ruhe und Rechtssicherheit mit diesem neuen Vertrag oder mit diesem neuen Weg einhergehen.
Sie haben immer wieder jetzt Ihre Rolle angesprochen, wo Sie immer wieder Input gegeben haben. Vielleicht zur Erklärung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Die TIVAG ist ein landeseigenes Unternehmen, ist der Landesenergieversorger. Welches Mitspracherecht, welche Rolle hat der Landeshauptmann? Wie viel dürfen Sie zur TIVAG sagen, so geht's und so geht's nicht?
Ja, die TIVAG ist eben, wie es die letzten zwei Buchstaben auch in der Bezeichnung aussagen, eine Aktiengesellschaft. Und in einer Aktiengesellschaft gibt es natürlich auch immer Eigentümer. Nachdem die Tirolerinnen und Tiroler zu 100% Eigentümer sind und ich der Repräsentant der Tirolerinnen und Tiroler sein darf, bin ich stellvertretend für diese der Eigentümervertreter. Aber der Eigentümervertreter kann nicht in der Aktiengesellschaft einfach anschaffen, so geht's oder so geht's, sondern es ist der Geschäftsführung auch ein Aufsichtsrat zur Seite gestellt. Die haben ja alle Prozesse auch entsprechend zu beurteilen, zu beobachten, ja zuzustimmen oder auch abzulehnen, die allenfalls auch dem Aktienrecht widersprechen würden. Eine Aktiengesellschaft ist natürlich auch daraufhin ausgerichtet, dass ein Unternehmen auch etwas verdienen darf. Das Gute daran ist das, wenn die TIVAG etwas verdient, so kommt es in Form von Dividenden auch den Tirolerinnen und Tirolern zugute. Und diese brauchen wir in diesen Jahren schon, weil das Land Tirol ganz, ganz große Aufwendungen hat im Bereich der Gesundheit. Es hat Zusatzfinanzierungen für die TILAG, Zusatzfinanzierungen für die Bezirkskrankenhäuser gebraucht. Von dem her ist dieses Unternehmen für das Land Tirol ein ganz, ganz wichtiges Unternehmen.
Sie selber sagen, eine Aktiengesellschaft ist darauf ausgerichtet, dass sie schon auch etwas verdienen darf. Ich glaube, eine Aktiengesellschaft ist darauf ausgerichtet, den Gewinn immer und zu jeder Zeit möglichst zu maximieren. Ist genau das, was die TIVAG jetzt macht?
Die TIVAG ist eine Aktiengesellschaft wie viele andere, die auch darauf ausgerichtet ist, ein Geld zu verdienen. Aber das Geld, das in diesem Unternehmen verdient wird, wird dann zumindest zu einem Teil auch an die Tiroler Bevölkerung ausgeschüttet. Das Ausschütten stelle ich mir eben so vor, dass diese Mehraufwendungen im Bereich der Krankenhäuser mit diesem Geld auch abgedeckt werden können, weil dann haben alle Tirolerinnen und Tiroler auch etwas davon. Das ist mir auch ganz wichtig und es war immer schon so, dass die TIVAG-Dividende auch ein Teil des Budgets des Landes Tirol war.
Eine Frage ist nur, wie sehr finanzieren die Tiroler das mit? Wie viel haben die Tirolerinnen und Tiroler dann davon und wie viel haben die Aktionäre der TIVAG davon? Das ist ja letzten Endes die Frage, die überbleibt, oder?
Aktionäre der DIVAG, das sind die Tirolerinnen und Tiroler, keine weiteren gibt's. Es ist einzig und allein das Land
Lass
Tirol.
Lass uns mich präzisieren, wie viel haben die Manager der DIVAG davon?
Die Manager haben natürlich auch ganz klare Verträge. Die Verträge behalten natürlich ein Basisentgelt, haben natürlich auch eine Prämie. Man muss also dann schon auch sagen, diese Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nicht den großen Benefit aus dieser im Moment sehr schwierigen Marktsituation. Wesentlich ist für uns, dass das, was verdient wird, zum einen für alle Tirolerinnen und Tiroler vielleicht im Bereich der Gesundheit zur Verfügung steht. Weiters, und das sei schon auch angemerkt, ein großer Teil dieses Geldes, das nicht als Dividende an das Land Tirol kommt, der Rest wird in erneuerbare Energien gesteckt. Erneuerbare Energien bedeutet natürlich auch Ausbau von Kraftwerken. Im Moment ein großes Kraftwerk im Bau. Das ist die zweite Stufe von Sellrhein-Sils. Auch dazu braucht es notwendige finanzielle Mittel. Aber auch, wenn ich erinnern darf, die große Photovoltaikanlage in Jembach, das ist ja auch eine Investition, die aus dem verdienten Geld heraus unternommen wird.
Auf das Thema Kraftwerksbau werden wir ein bisschen später nochmal eingehen. Mich würde jetzt interessieren, jetzt haben wir dieses Thema Teuerung nicht nur beim Strompreis, sondern in allen Bereichen. Wäre es dann nicht ein guter Zeitpunkt zu sagen von einem landeseigenen Unternehmen, wir unterstützen die Menschen in Tirol damit, dass zumindest in diesem Bereich keine Teuerung vorhanden ist? Natürlich, es ist eine Aktiengesellschaft, ist darauf ausgelegt, Gewinn zu machen. Sie haben es geschildert, wo der Gewinn hinfließt. Wäre es nicht, oder ist die Kritik nachvollziehbar, dass man sagt, wäre es nicht hier jetzt an der Zeit, beim Strompreis ein bisschen zurückzukurbeln, die Menschen so zu unterstützen, anstatt das Geld irgendwie umzuschlichten?
Da muss man das schon einmal noch präzisieren. Wir sind das einzige Unternehmen, die TIVAG, die bisher nicht erhöht hat. Das muss man also schon feststellen. Es gibt im Moment überhaupt kein Bundesland, in dem der Arbeitspreis bei 8 Cent herunten ist. Dass man irgendwann nachzieht, das liegt auch in der Situation, auch ganz klar in der Marktsituation. Die Tirolerinnen und Tiroler, also die TIVAG-Kunden haben, die TIVAG-Kunden, und das erwähnt, natürlich einen Vorteil daraus, dass die TIVAG einen dermaßen günstigen Tarif anbietet. Aber TIVAG bedeutet nicht alle Tirolerinnen und Tiroler. Deshalb scheint mir die Umschichtung in den Bereich der Gesundheit ein wichtigerer Schritt, weil damit dann auch alle Tirolerinnen und Tiroler erreicht werden. Das Zweite, wir diskutieren in diesen Tagen auch immer, was sind die Treiber der Inflation? Und die Treiber der Inflation, das sind ganz klar, laut Aussagen von Wirtschaftswissenschaftlern, immer dann, wenn finanzielle Mittel nach Gießkannenprinzip auch ausgeschüttet werden. Deshalb ist man gerade auch im Umgang mit dem Geld aus der Energie heraus sehr, sehr wichtig, dass man jenen hilft, die ein geringes Einkommen haben und irgendwann dann halt eine Grenze eingezogen wird, wo das auch selbst aus dem eigenen Portemonnaie heraus zu finanzieren ist.
Sie haben vorher schon angesprochen, auch Kraftwerke, Kraftwerksausbau in Tirol. Jetzt wird in Tirol sehr viel an Wasserkraft ausgebaut. Andererseits kommt es dann, wenn man jetzt über Strompreiserhöhungen spricht, nicht automatisch direkt auch den Tirolerinnen und Tirolern zugute. Warum hält man weiter an der Wasserkraft fest? Wie kann man das den Leuten auch schmackhaft machen, da weiter zuzustimmen, diesen Bauten, wenn es dann tatsächlich jetzt auf die Minute, es ist mir klar, dass jetzt auf die Minute sich der Kraftwerksausbau noch nicht niederschlagen wird. Trotzdem ist es schwierig zu argumentieren, dass die Menschen noch zustimmen diesem Ausbau, wenn man es im Strompreis dann nicht merkt.
Also wenn man die Energieszenarien von Tirol anschaut, und da wissen wir ganz genau, wie viel Terawattstunden an Energie jährlich noch zusätzlich erzeugt werden müssen, wenn wir dekarbonisiert am Weg sein wollen, dann bedeutet dies, dass zwar noch 2600 Gigawattstunden pro Jahr an Wasserkraft zugebaut werden müssen, aber 3.800 Gigawattstunden pro Jahr an Photovoltaik. Also der Ausbau in Tirol wird in den nächsten 20 Jahren stärker im Bereich der Photovoltaik stattfinden als im Bereich der Wasserkraft. Allerdings gibt es auch Projekte, die noch in der Wasserkraft umgesetzt werden sollen. Letztes Jahr ist das Kraftwerk das Grenzkraftwerk am Inn oder das Gemeinschaftskraftwerk am Inn in Betrieb genommen worden. Es ist das Kraftwerk Tumpen-Habichen in Betrieb genommen worden und die große Photovoltaikanlage in Jembach. Es gibt noch einige Laufkraftwerke, Ausleitungskraftwerke, unter anderem das Kraftwerk Imst-Heiming. Da und dort wird es ein solches noch geben. Und wir sind aktuell im Umwelt UVP-Verfahren im Bereich des Kraftwerkes Kaunertal-Platzertal. Da geht es um Bachüberleitungen, auch aus dem hinteren Ötztal. Das Wasser soll dann zusätzlich in einem Stausee gespeichert werden. Und das aus folgendem Grund. Es gibt bisher kein besseres Medium, als Energie zu speichern, als den Stausee. Das ist der Zugang. Und wenn wir bei all den sehr, sehr strengen Fachgutachten, die da zu erfüllen sind, dann das Kraftwerk allenfalls auch realisiert werden kann, so wird dieses Kraftwerk Kaunertal-Platzertal durchaus auch einen großen Beitrag zur Energiewende und zur Autonomie beitragen können. Ich höre das schon, auch von vielen Tirolerinnen und Tiroler. Ja, Wasserkraftausbau ist gut, da gibt es einen ganz breiten Konsens in der Gesellschaft. Jeder sagt natürlich, nicht gerade bei mir vor der Haustür. Jetzt, wenn wir diese Bachüberleitungen im Ötztal anschauen, dann höre ich auch aus dem Ötztal durchaus kritische Stimmen, weil die sagen, wir möchten das ja lieber im eigenen Tal ausbauen. Aber Ausbau im eigenen Tal bedeutet natürlich auch, dass es Ausleitungskraftwerke brauchen wird aus der Ötztaler Ache. Es wird der Wasserpegel in der Ötztaler Ache zurückgehen und man kann nicht auf bestehende Kraftwerksanlagen zurückgreifen, wie das zum Beispiel im Bereich vom Kaunertal-Platzertal auch wäre. Da sind wir im Prüfverfahren und da vertraue ich definitiv auch unseren sehr, sehr strengen Regularien. Wenn es umsetzbar ist, dann ist es ein Benefit für alle Tirolerinnen und Tiroler. Sicherheit, Umweltverträglichkeit, auf das wird äußerst, äußerst hoher Wert gelegt.
Sie sprechen an den breiten Konsens zum Thema Wasserkraft. Sie sagen dazu, vor der eigenen Haustür wird kritischer gesehen. Ich erwähne jetzt einmal die vielen, vielen Stimmen, die auch, wenn es nicht die eigene Haustür betrifft, die ganz stark gegen den Wasserkraftausbau sind. Wasserkraft ist ja trotzdem ein sehr umstrittenes Thema, auch in Tirol. Und gerade in der jetzigen Situation, wie schätzen Sie das ein? Wenn es hart auf hart kommt, mit etwas Verzögerung, trotzdem werden auch bei uns die Preise massiv gesteigert. Warum soll ich als Tiroler weiterhin die Idee, das Konzept Wasserkraft zu unterstützen, wenn es hart auf hart kommt, ich trotzdem entsprechend viel für den Strom bezahle. Tirol kauft 25% Strom zu, demnach 75 nicht. Trotzdem trifft mich jetzt mit Sommer dann eine Preiserhöhung um ein Vielfaches.
Die Preiserhöhung, ich habe das schon angesprochen, pro Monat 10 Euro, da würde ich jetzt einmal schon sagen, das ist nicht um ein Vielfaches. Das Zweite, die Tirolerinnen und Tiroler haben über Jahrzehnte und auch in Zukunft einen großen Benefit aus der eigenen Wasserkraft.
Entschuldigung, nur dass bei den 10 Euro bleibt, ist ja auch mit Strompreisbremse, die ja wieder durch Steuergeld finanziert wird, ja auch schon mit dabei.
Das ist so, aber man geht auch davon aus, wenn man den Markt und die Gaspreise beobachtet und die Energiepreise, die Strompreise beobachtet, dass im Moment diese durchaus zurückgehen. Wir werden nicht mehr auf ein Niveau zurückkommen, wie das vielleicht vor dem Ukraine-Krieg war. Also wir werden nicht mehr auf die 8 Cent zurückkommen, Arbeitspreis. Aber es zeichnet sich ab, dass Strom günstiger wird, laufend günstiger wird. Und ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr doch auch eine Bilanz hergestellt wird zwischen einem klassischen marktgängigen Strompreis mit dem Strompreis, den wir im Moment nur durch die Strompreisbremse erhalten. Davon gehe ich aus.
Sie haben vorher auch erwähnt, Vorarlberg ist das einzige Bundesland, das einen niedrigeren Strompreis anbietet als Tirol. Inwieweit ist es noch niedriger und warum ist es in Vorarlberg möglich, noch einen niedrigeren Strompreis anzubieten und bei uns nicht?
Vorarlberg ist genau pro Kilowattstunde um 0,2 Cent günstiger. Das macht dann im Endeffekt wahrscheinlich einen Euro aus. Also wir sind halt einfach etwas früher mit dieser Strompreisreduktion hinausgegangen. Die Vorarlberger haben 2 oder 3 Tage nach der Kommunikation der TIWAG eine Aufsichtsratssitzung gehabt und diesen dann auf 18,7 Cent festgelegt. Ich glaube, das macht in dem Fall den Braten nicht fett. Allerdings bemühen wir uns schon, mit bei den günstigsten zu sein. Vielleicht ist das nächste Mal Tirol, die TIWAG, die den günstigsten Strompreis anbietet.
Mit wem haben Sie denn zuletzt öfter telefoniert? Mit dem Herrn Zangerl, um möglichst irgendwo, ich sage einmal, Konsens zu finden, oder mit dem Günther Platter, um vielleicht um Rat zu fragen, um Erfahrungen zu fragen?
Also eins ist schon immer ganz klar, wenn man Verantwortung trägt, dann hat man auch selbst Entscheidungen zu treffen mit den eigenen Gremien. Mit Günther Platter verbindet mich ein sehr freundschaftlicher Kontakt und wir reden wohl über die ganz große Politik, aber es geht da nicht um ergänzende Informationen zu aktuellen Tagesthemen. Aber auch Freundschaft heißt, dass man auch immer wieder sich begegnet und miteinander spricht. Andere Themen, der Austausch mit den Sozialpartnern in Summe ist mir unwahrscheinlich wichtig. Bei den Sozialpartnern liegt ja auch unwahrscheinlich viel Fachwissen. Bei den Sozialpartnern poppen wir auch die Probleme und die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger auf. Und so bin ich also definitiv in gutem Austausch, nicht nur mit der Arbeiterkammer, sondern mit allen Sozialpartnern.
Stichwort Arbeiterkammer, es stehen da Klagsdrohungen im Raum. Wie optimistisch sind Sie, dass man sich da mit der Arbeiterkammer so aussprechen kann, dass man sagt, gut, wir sind jetzt auf dem grünen Zweig, diese Klagsdrohungen sind aus der Welt?
Ein Grund dieser Klagsdrohung ist ganz einfach das Thema der Transparenz. Wie setzen sich Strompreise zusammen? Die TIVAG erarbeitet ein Modell, auch in Absprache mit allen anderen österreichischen Energieanbietern, weil alle sind ja eigentlich von demselben Urteil des Handelsgerichtes auch ein Stück weit betroffen, ob dies nun hält oder auch nicht hält. Daran wird gearbeitet. Jetzt gehe ich einmal davon aus, dass diese notwendige Transparenz ohne, das muss man schon auch immer erwähnen, ich meine, wir leben ja in einer Marktwirtschaft, ohne dass man dann nachher sagt, es kommt zu einer Kartellbildung, weil alle das Gleiche tun. Ich meine, da muss man schon ein bisschen auch aufpassen. Ich glaube, dass es gelingen wird, dieses Maß an Transparenz auch entsprechend zu kommunizieren, sodass diese Klage vielleicht dann auch abgewendet werden kann. Im Moment ist die Arbeiterkammer Tirol die einzige Arbeiterkammer, die auch eine Klagsdrohung in den Raum gestellt hat. Vielleicht können wir das Thema auch im Gespräch dann lösen.
Abschließend meinerseits noch eine Frage jetzt zum Thema Strompreis. Sie haben das Thema Transparenz jetzt angesprochen. Es wird mit sehr vielen komplexen Wörtern da gearbeitet. Es ist mir klar, dass es nicht ganz einfach ist, dieses Thema. Warum ist es so schwierig? Warum ist es so schwierig schaffbar, dieses Thema den Menschen irgendwie verständlich nahezubringen?
Das ist insofern eine ganz große Herausforderung und ich übe bei jedem Gespräch daran, das etwas besser noch zu kommunizieren, wenn man sich Energie, elektrische Energie und das ist ja nur ein Teil der Energie anschaut, da sind ein paar Dinge, die man immer differenzieren muss. Aber am Endkunden vielleicht ist nicht so wichtig. Wir reden vom Arbeitspreis, wir reden von den Netzkosten, wir reden von der Energieabgabe, von den Steuern und den Gebühren und dem Netzverlustentgelt. Verklär das einmal bitte einem Laien. Das Zweite ist ja noch, dann reden wir von Bandenergie, das ist die uns dauerhaft zur Verfügung stehende Energie. Dann reden wir von Spitzenenergie, dann reden wir davon, ja, welcher Teil, welcher Energieform wird welchem Zweig zugeordnet, welche Energie hat der Haushaltskunde, welche Energie hat die Industrie. Deshalb wird es unwahrscheinlich komplex und ich sitze manchmal eine Stunde da am Abend und versuche mir eine gute Erklärung auch aufzuschreiben, sodass ich dir dann kommunizieren kann. Aber ich komme immer wieder in diese Komplexität hinein. Jetzt habe ich mich heute schon sehr bemüht, die Dinge irgendwie verständlich darzustellen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Aber das schwierige Kommunizieren kann ja dann nicht der Grund sein, warum es die Leute nicht verstehen. Im Endeffekt muss man sagen, ja, du wirst das in deiner Geldtasche mit 10 Euro pro Monat spüren. Das ist die Aussage, wo vielleicht eine Tirolerin und ein Tiroler definitiv damit umgehen kann.
Sie erwähnen gern die 10 Euro, nennen wir mal nochmal die 18,9 oder 20,9 Cent pro Kilowattstunde. Da ist der Preis dann doch um ein Vielfaches höher als bisher?
Nein, ist nicht um ein Vielfaches höher, weil ob das 20,9 sind oder 18,9 sind, der Preis wird immer 10 Cent sein, weil dies von der Strompreisbremse aufgefangen wird. Lediglich teurer ist das, was man über den Verbrauch eines Regelhaushaltes hinaus braucht. Regelhaushalt ist bei uns definiert mit 3.500 Kilowattstunden. Die Strompreisbremse deckt davon 2.900 Kilowattstunden ab. 45% der DIVAG-Kunden brauchen aber nicht mehr als 2.900 Kilowattstunden. Also so wird also diese Erhöhung auch für den Kunden, der den Vertrag nicht ändert, eine moderate sein. Vielleicht 3-4 Euro dazu.
Ja, wobei ja auch die Strompreisbremse, da wollen wir ja auch schon, ist ja auch Geld, das irgendwo herkommt, sprich vom Steuerzahler, sprich von uns.
Definitiv. Das ist eine sehr schwierige Diskussion. Ich schaue dann natürlich auf den Haushalt auch des Landes Tirol. Andere Bundesländer haben einen hohen Strompreis, haben mit diesem hohen Strompreis auch aus den eigenen Energieerzeugungsunternehmen heraus eine sehr, sehr hohe Dividende, haben aber bereits seit Beginn Dezember, Beginn Januar die Strompreisbremse als Instrument eingesetzt und die deckt ja bis zu 30 Cent ab. Das war in Tirol ganz einfach bisher nicht der Fall. Im Prinzip ist es Bürgergeld, aber als Landeshauptmann wird man ja wahrscheinlich das eigene Hemd näher sein als die Jacke und ich habe auf das Tiroler Budget zu schauen.
Demnach 18,9, sagen Sie, ist ein Betrag, mit dem leben Sie gut, mit dem sind Sie zufrieden, der ist in Ordnung oder haben Sie da Kritik an diesem Preis von 18,9 Cent?
18,9 Cent kann nur ein vorübergehender Betrag sein. Ich gehe davon aus, dass sich der bis Mitte des Sommers noch einmal weiter nach unten bewegt.
An dieser Stelle Themenwechsel. Ein Zug fährt gerade vorbei bei uns vorm Studiofenster. Damit gute Überleitung zum Thema Verkehr. Ach, da tut sich einiges. Aktuell seit kurzer Zeit Sanierungsarbeiten auf der Lueckbrücke, Bereich A13 Brennerautobahn, kurz vor dem Brenner. Der ist ja ein sehr langer Teil, wenn man selber da fährt, merkt man es ja fast gar nicht. Man ist da über einige Kilometer auf einer Brücke unterwegs. Diese Brücke ist in einem, man hört so oft, desolaten Zustand, da muss was getan werden. Aktuell laufen hier Sanierungsarbeiten, dass die Sicherheit weiter gewährleistet werden kann. Es braucht hier eine neue Brücke, beziehungsweise manche wünschen sich nach wie vor einen Tunnel. Können Sie hier und heute an dieser Stelle schon sagen, kommt da dann jetzt mit Anfang 2025 eine neue Brücke? Gibt es doch noch vielleicht eine Tunnellösung? Wie ist denn hier genau jetzt Stand der Dinge?
Ja, wenn man an die Lueckbrücke denkt, dann hat in dem Fall die Politik das Heft abzugeben gehabt an die Techniker, weil die Zeit ganz einfach drängt. Ich habe mir zum Thema Lueckbrücke die besten Brückenstatiker auch ins Haus geholt und haben mir das einmal erklären lassen, wo liegt denn da das Problem. Die Lueckbrücke, wie viele andere Brücken auf der Brennerautobahn, immerhin vor die 40 Kilometer sind ja 35% Brücken. Die Lueckbrücke ist die längste Brücke Österreichs, also das sei auch noch erwähnt. Die sind in die Jahre gekommen, 65 Jahre. Und vor allem in den ersten Jahren, das waren die Jahre, wo vielleicht das Material für die Dehnfugen noch nicht wirklich so gut war, tragen jetzt dazu bei, dass damals Salz, Streusalz eingedrungen ist und diese Chloride natürlich korrodieren und diese Korrosion findet vor allem auf den Stahlelementen statt. Die Brücke ist eine vorgespannte Brücke, also ist leicht bombiert, also leicht gewölbt. Und jetzt hat man, wie das einfach ganz klassisch auch üblich ist, wird die Brücke alle 4 oder 5 Jahre einer Generalinspektion unterzogen und je Quartal einer spontanen Inspektion unterzogen. Und jetzt hat man halt die letzten Jahre auch gesehen, es kommt zu Veränderungen. Veränderungen bedeutet manchmal ganz, ganz dünne Haarrisse. Und die werden ganz genau auch beobachtet. Werden die länger, bleiben die stehen? Und im Jahr 2024, Ende dieses Jahres, kommt es wieder zu einer Generalinspektion auf der Lueckbrücke. Und dort wird man dann sehen, ob diese Brückeninspektoren noch einmal ein uneingeschränktes Nutzungsmöglichkeit für diese Brücke auch freigeben oder ob es zu Verkehrseinschränkungen kommt, vielleicht Einspurigkeit, alles durchaus auch schwierige Themen.
Das in Ihrer Darstellung klingt es gerade sehr, sehr harmlos. Ja, Fakt ist, da oben ist jetzt gerade auch eine Ampel montiert worden. Wenn die auf Rot schaltet, muss alles sofort stehen bleiben, weil die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Die ASFIN hat gesagt, es ist allerhöchste Zeit, man muss hier was machen, man muss hier was tun. Bei Ihnen klingt es jetzt, als würde man 2024 nochmal kurz nachschauen, ob es dann weiter freigegeben werden kann.
Nein, ich glaube, da haben Sie mir jetzt definitiv auch falsch verstanden. Okay. Ich habe noch das Detail beschreiben wollen, wo man auch die Dinge festmachen kann. Dass ein Monitoring-System installiert worden ist, das begleitet uns ja durchaus schon ein halbes Jahr. Und deshalb habe ich gesagt, jetzt haben die Techniker das Sagen und es spielt sich auch nicht mehr ab, die Diskussion Brücke oder Tunnel, weil wir ganz einfach nicht mehr die Zeit haben, um einen Tunnel bauen zu können. Die schnelle Möglichkeit ist ganz einfach die Brücke, aber so eine lange Brücke zu bauen, 1,8 Kilometer, das geht ja nicht im Handumdrehen, das geht auch nicht über Nacht. Da braucht man auch die notwendige Zeit dazu. Deshalb bin ich ganz klar der Meinung, es ist aufgrund des zeitlichen Drucks nur mehr eine Lösung des Luik-Problems über eine neue Brücke zu schaffen. Eine neue Brücke, die dem Stand der Technik entspricht, nicht nur was Statik betrifft, sondern auch was alle Umweltparameter betrifft. Eine Brücke, die entsprechend mit Schallschutzwänden ausgestattet ist, sodass die Bevölkerung von der Lärmbelastung möglichst wenig mitbekommt. Eine Schallschutzwände, die aber auch so gestaltet sind, dass auch Feinstaub aufgenommen werden kann in den Poren dieser Elemente. Also da geht es um höchste Standards. Wir sind im Moment eben schon dabei, die Dinge auch vorzubereiten, dass es auch ein Angebot für die Wipptaler Gemeinden gibt, weil es ist halt schon wichtig, dass dann, wenn ein Baubescheid für diese Brücke da ist, wir Konsens in der Region finden.
Gibt es diesen Konsens?
Noch würde ich sagen, gibt es diesen Konsens nicht, aber wir arbeiten daran, dass auch vor allem die Wipptaler Bevölkerung einen Mehrwert daraus hat, dass man wieder Lebensraum zurückgewinnen kann. Dass Lebensraum vom Autobahnlärm nicht mehr so stark beeinträchtigt wird, wie das bisher der Fall war. Daran arbeiten wir und wenn dann der Bescheid rausgeht, dann ist mir schon ein ganz großes Anliegen, die Bevölkerung so weit mit im Boot zu haben, dass eben kein Einspruch gemacht wird. Einspruch bedeutet noch einmal ein Jahr Verzögerung und jedes Jahr Verzögerung spitzt die Situation an der Luik-Brücke zu, kann zu dramatischen Folgen führen. Hoffen wir nicht, dass es so wird. Wir wollen entsprechend vorbereitet sein. Und da habe ich jetzt seit meinem Regierungsantritt mit meinem Team ganz massiv daran gearbeitet, dass wir auch Lösungen für die Bevölkerung und die Gemeinden finden.
Sie sprechen von Lösungen für die Bevölkerung, für die Gemeinden. Es ist wenn die Brücke saniert werden muss, es ist ein großes Unterfangen, da braucht man, glaube ich, gar nicht reden. Gibt's einen Plan, gibt's eine Lösung vielleicht bereits, wie dann das mit dem Verkehr läuft? Es ist die Brennerautobahn, es ist die Transitstrecke. Es wird nicht einfach sein, während der Bauarbeiten bei einem so großen Projekt gleichzeitig den Transit und auch jetzt nicht nur den Lkw-Transit, auch den normalen Pkw-Verkehr da vorbeiführen zu können. Gibt's da schon einen Plan, wie man das lösen kann?
Die Techniker der ASFINAG arbeiten auch in Abstimmung mit der Autostrada in Südtirol massiv daran, auch Konzepte und Lösungen anzubieten in der Zeit des Bauens. Wenn nun allenfalls, und das ist das Dramatische in der Situation, ab 2025 nur mehr einspuriges Befahren der bestehenden Luik-Brücke da ist, da gibt es dann schon Überlegungen, könnte man das vielleicht verbessern, wenn man zum Beispiel das Nutzen der Fahrstreifen auskreuzt. Das heißt, im Moment fahren ja die LKWs in der Außenspur. Die Belastung für die Statik, nachdem ja die Brücke auf Mittelsäulen gestellt ist, ist natürlich, wenn man innen fährt, eine geringere. Nicht ganz einfach zu machen, aber es gibt eine Überlegung, zum Beispiel auszukreuzen. Wir wissen auch, dass zum Beispiel an Wochenenden, wo nur PKWs fahren, die Gewichtsbelastung für die Brücke ja wesentlich geringer ist als mit LKWs. So kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass an verkehrsintensiven Wochenenden dort Sonderregelungen gemacht werden. Sonst zum Bauablauf, dass ich das nochmal kurz vielleicht beschreiben darf. Angedacht ist folgender Ablauf, dass zuerst eine Hälfte der neuen Brücke gebaut wird. Das wird eine im Verhältnis sehr breite Brücke, sodass dieses neue Element der neuen Brücke dann zweispurig tal- und bergwärts genutzt werden kann. Dann die alte Brücke wegkommt und dort, wo die alte Brücke war, das zweite Element der neuen Brücke angebaut wird. Also man versucht einfach, den Prozess möglichst zu beschleunigen, dass man sozusagen mit einer halben Luik-Brücke schon das Verkehrsaufkommen übernehmen könnte.
nicht. Man bemüht sich auch, sich für den möglichen Ernstfall, vielleicht sogar für den möglichen Super-GAU zu wappnen, wenn es dann wirklich zu massivsten Staus kommen könnte, würde. Sogenanntes Slot-System ist da jetzt zuletzt auch. Von so einem Slot-System ist da die Rede gewesen. Können Sie das kurz erklären, was genau bedeutet Slot-System? Betrifft es dann nur Lkw-Fahrer? Betrifft es vielleicht jemanden, der auch mit dem Pkw an den Gardasee fahren will? Was genau heißt das?
Ja, natürlich kann aber auch das aktuelle Dossiersystem dazu beitragen, dass wir bei allfälligen Einspurigkeiten über die Luikbrücke steuernd eingreifen können. Das Slot-System wird vermutlich nicht bis zum nächsten Jahr schon aktiv sein, weil wir brauchen ja noch die nationalstaatlichen Abstimmungen. Aber in diesem jetzt neu bezeichneten intelligenten Verkehrsmanagementsystem liegt meiner Meinung nach unwahrscheinlich viel Potenzial. Und das ist ja nicht etwas, was man neu erfindet. Man erfindet es vielleicht neu für einen Straßenzug, aber der ganze Hafen in Hamburg arbeitet nach einem Slot-System. Ein LKW hat ein Zeitfenster. In dem Zeitfenster kann er anreisen, kann entladen und fährt wieder weg. Genauso wäre es gedacht, dieses intelligente Verkehrsmanagementsystem im Bereich Bayern, Bundesland, Tirol und Südtirol. Die Speditionen erhalten die notwendigen Zeitfenster, dass sie mit ihren Fahrzeugen die Brennerroute auch nutzen können. In diesen Zeitfenster sind diese am Weg, werden im Verhältnis problemlos die Strecke bewältigen können. Dieses Managementsystem bietet aber auch den Vorteil, dass ein etwaiger Unfall, etwaige Baustelle in dieses Managementsystem eingepflegt werden kann, sodass die Staus entlang dieser Strecke Inntal und Wipptal möglichst wegfallen werden. Wir können dann auch auf den Einpendlerverkehr Richtung Innsbruck, Richtung Landeshauptstadt entsprechend reagieren. Wir können aber auch darauf reagieren, wenn all die 800 LKWs stehen an den Parkplätzen entlang der Tiroler Inntal-Autobahn. Wenn die sich auf den Weg machen, die sind ja auch ein belastender Faktor, auch das kann man dann mit entsprechenden Dosierungen entsprechend steuern. Also es scheint ein tolles System zu sein.
Wenn ein LKW dann aus welchen Gründen auch immer diesen Slot verpassen sollte, was passiert dann? Wo darf der nach Tirol hereinfahren? Wo würde der parken? Wie wird sowas dann ausschauen? Weil auch das würde in der Praxis wohl vorkommen.
In der Praxis wird natürlich auch wird's Zeitverzögerungen gegeben unter den unterschiedlichen LKWs. Man muss dann schon sagen, da geht es dann nicht mehr, ob er nach Tirol reinkommen darf, sondern es geht dann darum, ob er auf die Autobahn auffahren kann, weil das System ist ja ein gemeinsames zwischen Bayern, Tirol und Südtirol. Also von dem her ist da schon ein massives Zusammenspiel. Und wenn man diese Speditionslandschaft anschaut oder auch die verschiedenen Logistiker, da gibt's ein paar ganz, ganz große. Über die ganz, ganz großen erreicht man schon eine stattliche Anzahl von Speditionen. Dann gibt's auch die kleinen. Aber bitte, jeder kann heute schon mit einem Handy ein Kinoticket buchen. Jeder kann vielleicht mit dem Handy auch einen Arztbesuch buchen. Ich denke, das muss für einen LKW-Fahrer auch möglich sein. Wenn jemand zu spät kommt, wird er entweder auf einem der ganz großen Autohöfe vielleicht in Deutschland warten müssen, bis er einen neuerlichen Slot bekommt, wird vielleicht einen teuren Slot nutzen können in einer Zeit, die stark frequentiert wird. Diese Details sind erst beim Ausarbeiten, aber natürlich hat man sich Gedanken gemacht, wie kann es zu einer fairen Verteilung der Slots kommen, was machen wir mit denen, die zu spät kommen. Also da gibt es schon noch einiges an Vorbereitungsarbeit, aber es ist ein sehr wichtiges steuerndes Element, auch ein steuerndes Element für die Zeit dann, wenn der Brennerbasistunnel aktiv ist.
Nur um das nochmal ganz auch für die Hörerinnen und Hörer klarzustellen, das heißt, wir sprechen hier von einem System, das rein die Frächter, die Lkw betrifft. Wenn ich mit meinem Pkw nach Italien fahren will, um Urlaub zu machen, muss ich keinen Slot buchen.
Es kann durchaus in weiterer Folge auch auf Pkws ausgeweitet werden. Angedacht ist es in diesem ersten Schritt für Gütertransport.
Sie haben auch angesprochen die Bedeutung der Zusammenarbeit Bayern, Tirol, Südtirol. Wie viel Zusammenarbeit gibt es denn da in diesem Bereich? Man weiß, Bayern hat ganz, ganz andere Verkehrsinteressen. Die wollen ganz viele Dinge ganz anders. Die haben auch mit vielen Dingen, die Tirol aktuell so regelt, sektorales Fahrverbot, Dosierungsmaßnahmen im Bereich der Grenze, massive Probleme. Wie groß ist die Zusammenarbeit, der Konsens für ein sogenanntes Slot-System?
Ja, Man muss vielleicht schon auch einmal herausstreichen, dass zwischen Tirol und Bayern nicht nur das Thema Transit ein Thema ist, sondern es gibt wirtschaftliche, universitäre, wissenschaftliche Zusammenarbeiten eben auch. Bei meinem ersten Besuch bei Herrn Ministerpräsidenten Markus Söder haben wir natürlich den Schwerpunkt auch auf das Thema Transit gelegt. Und es war schon auch notwendig, dass ich dem Herrn Ministerpräsidenten einmal auch erklären habe dürfen, warum ist man dann in Tirol zu diesem Dossiersystem gekommen? Warum gibt es denn in Tirol ein Nachtfahrverbot? Warum gibt es denn in Tirol ein erweitertes Sonntagsfahrverbot? Und diese Erklärung, dass wir das ja aus dem Grund auch machen müssen, das Dossiersystem zum Beispiel an vielen Montagen, weil sonst der Verkehr rund um unsere Landeshauptstadt lahm liegt, dass man nicht mehr auf- und abfahren kann, dass die Sicherheitsfahrzeuge keinen Platz mehr auf der Straße haben, das hat dem Herrn Ministerpräsidenten dann durchaus auch, war für ihn dann auch sehr, sehr, sehr schnell plausibel. Und so haben wir uns Schritt für Schritt auch hingearbeitet, wo sind die Problemlagen hier in Tirol, warum ist es so, wie es ist. Ja, bitte, in Innsbruck kommen zwei Autobahnen zusammen, die eine aus dem Osten, die andere aus dem Westen, alle wollen sie Richtung Süden und irgendwann einmal ist halt auch die Infrastrukturleistungsfähigkeit, kommt diese auch an die Grenze. Das war die Basis der weiteren Gespräche. Dann haben die Autobahnbetreiber sich abgestimmt, haben dieses eigentlich in Südtirol entwickelte, wissenschaftlich entwickelte, auch rechtlich genau angeschaute Slot-System eingebracht in diese Gesprächsrunde und in guter Abstimmung zwischen den drei Regionen hat dann dieses System auch Zustimmung erhalten und wichtig war uns im Bundesland Tirol schon jenes, dass in diesen 14 Punkten der Vereinbarung auch klar definiert ist, dass aktuelle Notmaßnahmen von Tirol nicht in Frage gestellt werden. Das ist ein ganz wesentlicher Teil auch dieser Vereinbarung. Und ich darf einen Satz noch ergänzen, weil oft einmal die Leute sagen, ja, warum habt ihr ein Nachtfahrverbot? Zwei Dinge. Einmal wissen wir auch, dass Schadstoffe sich in der Nacht und am Tag gänzlich unterschiedlich verhalten. In der Nacht gibt es keine Thermik, im Tag schon. Also Belastung in der Nacht größer. Das Zweite, in der Schweiz gibt es ein Nachtfahrverbot und in der Schweiz gibt es eine wesentlich höhere, vor allem auch längere Korridormaut. Jetzt haben wir im letzten Jahr gesehen, dass 400.000 LKWs den Umweg über den Brenner gewählt haben, weil es billiger ist. Wenn wir jetzt noch das Nachtfahrverbot aufheben, dann würde diese Zahl des Umwegverkehrs noch einmal wesentlich nach oben gehen. Deshalb sind für uns diese Instrumente wie Nachtfahrverbot, aber auch ausgeweitetes Wochenendfahrverbot ganz, ganz etwas Wichtiges. Und wir werden es jetzt gerade an diesen langen Wochenenden wieder erleben, wenn viele Damen und Herren aus dem süddeutschen Raum sich Richtung Süden bewegen, dann soll mir jemand erklären, wo da noch ein LKW Platz haben sollte.
Sie haben vorher die Zustimmung, die nationalstaatliche Zustimmung angesprochen, die notwendig ist. Zweigeteilte Frage. Erstens, sind Sie guter Dinge, dass diese Zustimmung kommt? Da ist ja sehr zurückhaltende Stimmung momentan zu vernehmen. Und zweitens, gibt es einen Zeitraum? Gibt es einen Zeitrahmen? Gibt es realistisch zu sagen, ja, wenn das alles glatt geht, dann kommt es ab Jahr X?
Also das mit dem Zeitrahmen, da kann ich mich jetzt auch nicht ganz fixieren, weil natürlich wahrgenommen worden ist, dass einzig und allein die Republik Österreich, die Frau Bundesministerin, sich ganz klar auch für das Slot-System, für das intelligente Verkehrsmanagementsystem ausgesprochen hat. Dass Salvini da mal und vor allem auch der Frechterverband negativ reagiert, das war ja prinzipiell schon zu erwarten, aber ich höre also durchaus, dass man auch im Bereich der Spediteure darüber nachdenkt, ein Stück weit auch kooperativ in diesem Zusammenhang zu stehen. Ich verstehe nicht ganz die Aussage vom deutschen Verkehrsminister Wissing, der ganz einfach ja in Anspruch nimmt, freie Fahrt für freie Bürger. Da gibt es für uns schon noch andere Parameter, die im Mittelpunkt stehen, unter anderem die Gesundheit, die Natur und auch die Infrastruktur.
Zum Schluss noch eine letzte Frage. Sie haben es erklärt. Sie sagen natürlich, man bucht heute schon Kinotickets am Handy. Man wird auch einen Slot buchen können. Bei einem Hafen funktioniert das bisher schon tadellos, wie ich Sie da verstanden habe. Gibt es irgendwo schon ein Beispiel? Weil ein Slotsystem bei einem Hafen ist natürlich dann doch was anderes wie ein Slotsystem, das durch drei Länder führt. Gibt es irgendwo auf dieser Welt schon ein Beispiel, wo so ein Slot-System in einem ähnlichen Ausmaß, wie es hier dann angedacht wäre, wo das funktioniert? Gibt es da schon was?
Nein, also unseres Wissens nach gibt es noch kein ähnliches System, kein ähnliches Slot-System, wie es hier angedacht worden ist. Allerdings hat es immer wieder Innovationen gegeben, die auch ihren Start in Tirol oder in der Alpen, im Alpenbereich genommen haben. Es hat uns ja damals auch niemand zum Beispiel zugetraut, dass wir ein durchaus intelligentes System, zum Beispiel auch der automatischen LKW-Bemautung, auf die Schiene bringen. Jetzt bin ich davon überzeugt, dass wir auch das Slot-System auf die Schiene bringen. Die Basistechnologien sind ja alle da. Es geht jetzt nur darum, dass man noch verschiedene Parameter entsprechend definiert. Und wenn die Parameter definiert sind, wird wahrscheinlich die technische Umsetzung das kleinste Problem sein. Da braucht es den politischen Willen und es braucht ein klares Bekenntnis aller Partner zu einer Verkehrswende. Weil die Verlagerung auf die Schiene muss Punkt 1 sein. Alles andere sind Übergangslösungen, bis diese Verlagerung gut funktioniert.
An dieser Stelle, Herr Landeshauptmann, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Live-Radio Spezial, der Podcast.